Herzlich willkommen zum Kurs Null bei Radio Horeb. Am Mikrofon begrüßt Sie Astrid Mooskopf. Jana Highholder. Unter diesem Namen ist sie in der deutschen christlichen Szene bekannt. Mit bürgerlichem Namen eigentlich Jana Hochhalter. Aus Koblenz kommend, aufgewachsen in einer christlichen Familie, steht sie als Jana Highholder seit 2015 auf der Bühne. Zuerst bei Poetry Slams, bei modernen Dichterwettstreiten, dann als eine der ersten christlichen Stimmen in den sozialen Medien und schließlich predigend in freikirchlichen Gemeinden. Verbunden sind all diese Auftritte durch eines, durch ihre Leidenschaft für Jesus und seine Botschaft, die sie mit der modernen Welt teilen will. Sie ist das, was man heute einen Influencer nennt, aber nicht für ihr eigenes Image, sondern für die Botschaft Gottes, für ihn eben. Heute ist sie 25 Jahre alt, seit einem Jahr Ärztin und hat in diesem Monat ein weiteres neues Buch veröffentlicht. Und darüber hinaus, das finde ich das Wichtigste jetzt, ist sie bei uns zu Gast im Kurs Null bei Radio Horeb. Herzlich willkommen, Jana, schön, dass du bei uns bist.
Hallo Astrid, danke für die liebe Begrüßung und natürlich auch hallo an alle, die zuhören. Ich freue mich, hier zu sein.
Jana, du hast schon dein Worttalent, deine Leidenschaft für das Wort in so vielen Gelegenheiten zur Schau und unter Beweis gestellt. Beginnend mit eigenem Dichten, dann eben auch gerade mit deinen Büchern. Eins ist ja gerade wieder herausgekommen. Und du besprichst frei auf Bühnen und kannst gut auch mit Worten einfach umgehen. Wann hast du diese Leidenschaft das erste Mal entdeckt?
Das ist eine gute Frage, witzigerweise. Haben wir jetzt gerade letzte Weihnachten zusammengesessen, wieder als Familie. Auch mit meiner Tante und meinem Cousin. Und ich war mit meinem Cousin in der gleichen Grundschulklasse. Und das ist ja jetzt auch schon einige Jahre her. Ne? Man will es nicht wahrhaben, aber man wird nicht jünger. Und wir waren so eine ganz besondere Grundschulklasse. Und zwar haben wir als eine der ersten Klassen auch so in Deutschland Multimedia-Projekte gemacht. Ne? Also wir hatten, ich komme aus so einem Ort, der ein Wahrzeichen hat, das ist die Eule. Und überall in diesem Ort sind Eulen. Und dann haben wir einfach diese Eule zu unserem Forschungsprojekt gemacht. Woher kommt eigentlich diese Eule und warum verbinden wir diesen Ort damit? Und haben das so in Videos aufbereitet. Also in Videos und in allen möglichen anderen medialen Formen. Damals gab es nur Overhead-Projektor. Und dann da so Videos zu gestalten, war was ganz, ganz Neues. Und da haben wir auch an verschiedenen Wettbewerben teilgenommen. Und da weiß ich noch ganz genau, wir waren einmal zu einer Preisverleihung in Mainz und einmal auch in Berlin. Also wie gesagt, schon Ewigkeiten her. In Mainz bei dieser Preisverleihung auch da wir sind so rumgeschwirrt. Natürlich waren wir, keine Ahnung, wie alt ist man da, 6, 7 oder so. Und da waren so andere Studenten, also die anderen Leute, die da mitgemacht haben, die waren deutlich älter und die haben schon so getuschelt. Was machen die denn da und so? Und dann haben wir tatsächlich gewonnen, ganz überraschend. Wir haben einen Preis gewonnen für unser Eulenprojekt und dann hat eine oder einer eben spontan die Rede halten müssen und da habe ich das Mikrofon ergriffen, damals mit, ich will es behaupten, 7, 8 Jahren oder so und habe die kleine Dankesrede gehalten und das weiß ich so genau, weil ich hatte dann nämlich noch so einen Hosenanzug an, irgendwie so was ganz Besonderes, so Dreiviertelhose, keine Ahnung, Kord gefühlt und davon war nämlich ein Bild in der Zeitung und da war nämlich so ganz selbstbewusst, griff sie nach dem Mikrofon und hielt spontan eine Dankesrede und ich meine, das waren natürlich die Anfänge. Bestimmt habe ich auch das ein oder andere Referat über Igel oder über den Ahornbaum schon damals ganz gut gemacht. Also schon in der Grundschule war diese Fähigkeit zum gesprochenen Wort vorhanden, würde ich sagen.
Du hast sie dann verbunden mit der Botschaft Gottes, mit deinem Glauben und hast sie zu einem Instrument gemacht, um den Glauben zu verkünden und das auch gerade in einer zeitgemäßen Weise. Du hast eben dieses Buch jetzt vor kurzem rausgebracht. Es ist dein wievieltes Buch?
Mein siebtes tatsächlich,
Dein siebtes Buch rausgebracht. Worum geht es denn darin und was gibst du den Menschen darin mit?
Also das Buch trägt den Titel Overflow und es ist nicht wirklich ein klassisches Buch im Sinne, man liest es von vorne bis hinten durch. Im Gegenteil eigentlich. Ich sag eigentlich immer so, die wenigsten Menschen stellen richtig gute Fragen. Also wenn man so im Gespräch mit jemandem ist, auch mit, ja, wie geht's und wie war das Wochenende oder keine Ahnung was. Aber wenn du mal eine richtig gute Frage stellst, darüber musst du erstmal nachgedacht haben. Was sind eigentlich Fragen, die mich interessieren, die den anderen bewegen, die mir wirklich auch was über den anderen offenbaren? Ne? Ich sage das immer so spaßeshalber beim Dating. Meiner Meinung nach stellen die Leute total irrelevante Fragen. Ist ja wunderbar, wenn ihr beide die gleiche Musik hört oder beide gern zum Italiener geht, aber das hilft euch halt nicht durchs Leben. So, ne? Und ich meine, man muss am Anfang wirklich entscheidende Fragen stellen, die auch was bedeuten. Auf jeden Fall glaube ich halt, die wenigsten Menschen wissen überhaupt, was sind solche guten Fragen, aber noch viel weniger als das nehmen sich Zeit, wirklich gute Fragen zu beantworten. Weil Fragen zu beantworten dauert Zeit. Du musst auch mit einer Frage erstmal selber sitzen. Und ich glaube, dieses Unbequemsein in, ich weiß meine eigene Antwort eigentlich gar nicht auf das, was mich begeistert. Ich glaube, das ist zum Beispiel eine Frage, die sich unsere junge Generation eigentlich stellt. Die Frage, was begeistert mich? Wofür habe ich Leidenschaft? Wofür möchte ich mein Leben investieren? Und weil sie sich diese Frage nicht mehr stellen oder nicht mehr beantworten kann und mit diesem Void, also mit dieser Lücke sozusagen irgendwie nicht lebt, anstatt sich dem zu stellen und wirklich mal zu überlegen, okay, was ist es denn, was mich begeistert, rennt sie halt weg in die Social-Media-Welt, in die Beschäftigung, in diese kurze Dopamin- und Endorphinschübe. Und das Buch ist ein Buch, das 137 Fragen, von denen ich glaube, dass sie gut und entscheidend sind, gesammelt sind. Also der Unterschied ist 137 Fragen für ein Leben in Fülle. Ich glaube, wir alle von uns oder die meisten von uns leben ein sehr volles Leben. Aber ich frage mich, ob wir ein erfülltes Leben führen. Und dieses Buch ist eben eine Zusammensetzung aus diesen 137 Fragen, die ich dir stelle und einer Sammlung aus, ich glaube, es sind 85, 83, irgendwie sowas, Zitate, also Gedanken, sehr schön gestaltet. Also es ist eigentlich wie ein geführtes Tagebuch. Ich selbst schreibe Tagebuch jetzt seit 10 Jahren. Und meine Erfahrungen aus dem Tagebuchschreiben sozusagen sind damit eingeflossen.
Du teilst nicht nur deine Gedanken zum Glauben, sondern also in dem Sinne auch dein ganzes Leben mit den Menschen, mit denen du dich über die Social Media, über deine Predigten verbindest. Ist das nicht sehr persönlich und gibt es da nicht auch irgendwie auch eine Grenze, bis wohin das gehen kann und es wird ungesund?
Auf jeden Fall. Also ich mache das Ganze jetzt schon seit 10 Jahren und ich habe sicherlich auch Fehler gemacht, Dinge, die ich nicht noch mal so machen würde. Ich glaube, manche Dinge weiß man auch erst im Nachhinein oder empfindet man erst, weil man eben gefühlt hat, oh, das war mir jetzt zu nah und man konnte es vorher vielleicht gar nicht wissen. Natürlich bin ich immer noch diejenige, die entscheidet, was teile ich, zumindest zum größten Grad. Aber gerade wenn ich jetzt an die Jana-Glaubzeit denke, an diese 2,5 Jahre, wo ich jede Woche einen Vlog gemacht habe, das ist etwas, das würde ich heute nicht mehr machen. Da bin ich irgendwie auch rausgewachsen, rausgereift, ganz ehrlicherweise. Auch ein anderes Momentum, damals auch rund um das Thema eigentlich, was bedeutet es, Influencer zu sein und so. Aber jetzt zum Beispiel meine Eltern und auch meine Familie sagt schon so, oh, es ist nicht ein bisschen viel und so, kritisieren mich auch manchmal für das, was ich tue. Und auf der anderen Seite ist es eben dieser schmale Grat, weil ich, also einer dieser Sprüche zum Beispiel in diesem Buch ist auch, um Herzen zu erreichen, muss man ehrlich sein Herz teilen. Also wenn ich erwarte oder wenn mein Anspruch ist oder wenn meine Hoffnung ist, in das Leben von jemandem zu sprechen, ne, und dass mein Wirken und Wesen und Tun und meine Botschaft wirklich was verändert in deinem Leben nachhaltig und nicht so ein Momentum ist, so bei einem Kongress und denkst, wow, coole Rede, sondern du kommst danach nach Hause und etwas verändert sich oder ich präge dich, muss ich diese Bereitschaft haben, mein Herz auch zu öffnen und zu sagen, das ist mein Weg und das ist mein Learning und hier bin ich gescheitert. Und ich glaube, es geht eben nicht von oben herab oder das wollen Leute auch nicht mehr, so so was Ikonenhaftes oder so Role Model-mäßiges. Ich glaube, es geht um diese echte Connection, dieses, hey, das ist mein Struggle, das war mein Weg. Und deswegen, es ist ein schmaler Grat auf jeden Fall. Und ich glaube trotzdem so, es muss eigentlich sein. Also man muss Nähe zulassen, um ja auch Wahrhaftigkeit erleben zu können.
Dein Leben fing an auf der Bühne um 2015 mit einem Poetry Slam, wo du in die Öffentlichkeit ungefähr getreten bist. Da hast du dir richtig die breite Masse auch erreicht und hast Aufmerksamkeit erregt mit Mein Kind. Danach ging es dann weiter mit Reisen durch Deutschland und Schweiz zu Poetry Slams. Dann hast du diesen YouTube-Channel gegründet, von dem du eben auch schon gesprochen hast, wo du deine ersten Erfahrungen gesammelt hast in Sachen Social Media. Und du hast auch schon gerade gesagt, ja, das war noch mitunter ein bisschen kritische Zeiten. Was nimmst du denn darüber hinaus aus dieser Zeit eigentlich für dich mit, auch von den Followern, die dir da begegnet sind und auch von dem Feedback, das dir die Menschen in dieser Zeit gegeben haben?
Also es sind viele Fragen und die Fragen sind sehr gut. Ich habe sehr viel gelernt. Also man muss das natürlich schon in den Kontext setzen. Damals, als Jana Glaub begonnen hat, war ich 19. Ne? Und du hast es schon gesagt, ich habe eben als Poetry-Slammerin angefangen. Der erste wirklich, wirklich vielleicht viral bekannte Text hieß Dein Kind. Das hast du gesagt. Und da wurde ich natürlich schon eingeladen in Gemeinden, so als kreatives Element. Ne? In einem Gottesdienst oder in irgendeinem Festival und so, da hatte man auch so ein kreatives Element da drin. Jemand, der ein Gedicht vorträgt. So nach dem Motto, kannst du auch schon ein bisschen hören, was ich darüber denke, so im Unterton. Und dann ging ja dieser Jana-Glapp-Kanal los und das war eine Zusammenarbeit mit der Evangelischen Kirche Deutschland, mit der Landeskirche. Und in dem Moment, wo ich diese Zusammenarbeit begonnen habe, haben sich auch alle freikirchlichen Türen sozusagen für mich geschlossen. Man war erstmal skeptisch. Man wollte aus der Ferne beobachten, was macht die da jetzt eigentlich, ne? Und das ist auch etwas, was mir sehr prägend geblieben ist, eigentlich so auch in der Christenwelt, sozusagen, wie gehen wir miteinander um? Und auf der anderen Seite sozusagen wurde ich ja zu einem Gesicht gemacht von einer Rieseninstitution sozusagen, von etwas, was ich gar nicht tragen konnte. Ich kann nicht Aushängeschild von der Kirche sein, das wollte ich auch nie, das habe ich immer versucht, auch in Interviews zu betonen, sozusagen, ich mache nicht Werbung für die evangelische Kirche, ich erzähle dir von meinem Glauben. Und gerade in der Anfangszeit war es natürlich sehr, sehr kritisch. Es gab sehr viele negative Stimmen, es gab sehr viele wirklich gehässige Zeitungsartikel und so. Und ich weiß noch ganz genau, ich habe mal eine E-Mail verfasst und habe gesagt, es ist Zeit, dass ihr aus meinem Schatten tritt und euch neben mich stellt. Weil ich habe das Gefühl gehabt, man hat mich so aus so einer festen Burg so rausgeschmissen, so als 19-jähriges Mädchen hat gesagt, ja, regel du das mal da vorne, sondern wir gucken von hier oben zu, wie du klarkommst. Ne? Und gleichzeitig, ich wusste halt ganz, ich wusste in mir drin sozusagen, dass ich von Gott dahin gesetzt bin und dass es auch für eine Zeit war, für eine Season. Und ich habe da ja einfach, ich sage jetzt mal, auch durchgehalten und der Erfolg hat uns und mir auch recht gegeben. Also der Kanal ist stark gewachsen. Wir waren der erste deutschsprachige christliche YouTube-Kanal. Und das, ich glaube, man muss das wirklich mal in diesem Kontext ansehen, von dem wir heute haben. Heute ist ja okay, auch eine Influencer und so. Aber ich war die erste, die die sozialen Medien genutzt hat im deutschsprachigen Raum, um das Evangelium zu verbreiten. Also wirklich eine Pioniersleistung. Und ich habe wirklich allen Hass abbekommen. Und mein Ziel war ja wirklich, dass also dieses Pionierhafte ist, man geht voran und man tritt, macht den Weg frei für andere. Und jetzt sind viele nachgekommen. Und dafür bin ich auch total dankbar. Und dann gibt es ja auch trotzdem einen Grund, warum das aufgehört hat, ne? Und ich sage halt immer, die evangelische Kirche hat sich ein Pferd vorgespannt, das gut zieht, aber nicht so richtig in die Richtung, wie sie es wollten, weil ich war zu fundamentalistisch, zu radikal, zu konservativ sozusagen. Und dann hat sich. Also, und das finde ich eigentlich das mega Spannende. Das eine sind die Stimmen von außen gewesen, das andere aber die innerkirchlichen Stimmen. Ne? Also die Freikirchen, die zuerst sagten, oh, die macht jetzt was mit der Landeskirche, das kann ja nicht gut sein. Und dann irgendwann die Landeskirche, die sagt so, oh, aber die vertritt ja gar nicht unsere Werte und wir sind ja aber viel liberaler und so. Und so diese inneren Schlachtfelder sozusagen so, dass die, oder diese Schlachten, die eigentlich ausgetragen wurden auf meinem Gesicht, das hat mich schon viel, viel gekostet und auch viel gelehrt eigentlich in dem Sinne, dass ich einen stabilen Kern brauche, also Menschen, die mich lieben, egal was irgendwelche Zeitungen schreibt und egal, ob der Post jetzt gut angekommen ist oder wer jetzt für oder wer gegen mich ist. Und auf der anderen Seite auch, was für einen weiten, weiten, weiten Weg wir noch zu gehen haben, um die Braut zu sein, auf die Jesus sich freut. Also so als gesamte Christenwelt sozusagen. Und das, glaube ich, schon bemerkbar geworden.
Ja, das ist eine schwere Last, die auf dem Rücken, auf dem Gesicht einer 19-Jährigen ausgetragen wurden, hast du zweifellos recht. Und dennoch hattest du dich damals dazu entschlossen, diese Pionierarbeit, von der du sicherlich auch wusstest, dass sie nicht einfach wird, zu machen. Als erste christliche Influencerin in Deutschland, hast du ein ganz neues Gebiet erschlossen und dafür braucht man schon mal ein stabiles Fundament, einfach nur in sich. Was hat dich denn damals davon überzeugt sein lassen, dass es die richtige Entscheidung ist, diesen Weg zu gehen und Ja dazu zu sagen, auch zu den Schwierigkeiten, die kommen würden?
Also ich glaube, ein Teil davon ist, dass ich natürlich gar nicht absehen konnte, was kommt da eigentlich. Ne? Also ich hatte ja keine Ahnung, wenn ich zurückblicke auf die letzten 10 Jahre, dann ist es schon auch a wild, wild road gewesen. Aber auf der anderen Seite, ich habe damals ja enorm viele Interviews gegeben und ich habe immer die gleichen Sätze gesagt. Ich habe gesagt, wenn ich Menschen nicht in die Gottesdienste bringen kann, dann bringe ich Gottesdienst zu den Menschen. Und wo sind die Menschen? Sie sind auf den sozialen Medien. Und dann begegne ich dir eben da. Und wenn die sozialen Medien voll von allem sind, ne, du kannst dich ja von allem influenzen lassen, warum dann nicht von der besten Botschaft der Welt? Und ich glaube schon, dass der Herr mir einfach so das aufs Herz gelegt hat und auch so als Assignment, so als Aufgabe gegeben hat. Und ich habe auch damals schon eigentlich als Kind immer gesagt, zu so diesem Satz, was Gott uns aufträgt, das ist nicht zu schwer, als dass wir es gemeinsam tragen können. Und ich glaube, es war schon einfach so eine tiefe innere Überzeugung, dass es richtig und dass es wichtig ist und dass es gebraucht wird und dass es weit über mich hinausgeht. Also ich meine, ich war ja dann auch zum Teil Diskussionsstoff in theologischen Hochschulen und manche fanden es super und andere fanden es blöd und so. Und ich glaube, und das ist natürlich auch eine Leistung für so eine junge Person, sich immer wieder bewusst zu machen, es geht eigentlich überhaupt nicht um mich. Nicht ich rege dich auf. Also nicht Jana regt dich auf, vielleicht Jesus regt dich auf. Oder keine Ahnung, also dieses so, ne, je nachdem, der Name Jesus polarisiert. Und klar, der Name Jana hat vielleicht auch polarisiert, aber mir bewusst zu machen, es geht nicht um mich. das ist kein Konflikt um meine Person oder meine Persönlichkeit oder mein Wesen. Und selbst wenn, ist ja auch völlig legitim, dass nicht alle mich mögen oder so. Ne? Ist ja völlig legitim. Aber ich glaube, das war wirklich so die größere Perspektive. Es geht nicht um mich, es geht nicht um meinen Namen. Hat mich dann irgendwie auch da so durchbegleitet.
Basis für all das, was du tust, für deinen ganzen Auftritt in den Medien, auch vor Gemeinden und jetzt auch in der Buchwelt oder schon seit einigen Jahren in der Buchwelt, ist dein Glaube. Du redest über den Glauben, du redest über Jesus. Dein Anliegen ist es, den Glauben zu verbreiten. Was dich so besonders macht, ist und von Anfang an besonders gemacht hat, ist die Faszination, eine junge Frau zu sehen, die total souverän und selbstsicher im Glauben steht. Also eine Ausstrahlung zu haben, nicht eine aggressive, vorpreschende Art, das ist die einzige Wahrheit und ich habe sie jetzt gerade erst entdeckt, sondern du strahlst etwas aus, was ich fast nicht selbst rechtfertigen muss. Diese Ausstrahlung, Jana, woher kommt die? Das ist nicht selbstverständlich, das hat auch nicht jeder Christ. War die immer schon da? Wie ist sie zu dir gekommen?
Wow, was für eine gute Frage. Also erstmal vielen, vielen Dank. Vielleicht auch eine theologisch schwierige Frage. Ne? Also wenn wir zum Beispiel sagen, okay, Gott wählt sich selbst aus, also so, Gott schenkt dem Glauben nach seinem, so das Ausmaß an Glauben nach seinem Wollen. Also manchmal fragen mich auch Leute, ja, wie kommt es, dass du so geworden bist? Ne? Auch in Anbetracht zum Beispiel meiner Familie, meiner Brüder, so alle glauben an Gott, aber es ist jetzt nicht so, hat jetzt nicht so die Mega-Konsequenz immer fürs Leben. Und ich bin schon auf jeden Fall die Radikalste. Also irgendwie bin ich anders abgebogen. Und ich sage eigentlich schon, ich glaube, es ist göttliche Erwählung. Also Gott hat seine Hand auf mich gelegt. Und heilig im Ursprünglichen heißt ja auch eigentlich abgesondert sein. Also wenn ich auf mein Leben zurückblicke, dann würde ich schon sagen, es hat was mit göttlicher Erwählung zu tun. Und göttliche Erwählung ist immer eine Frage. Gott fragt dich sozusagen, willst du diesen Weg mit mir gehen? Willst du Ja sagen zu dem, was ich mit deinem Leben vorhab? Und das ist der eine Part. Ne? Und der andere Part ist aber deine aktive Entscheidung. Also Co-Creation mit dem Creator. Ne? Also das ist mit erschaffen mit dem Schöpfer. Und ich glaube, ich habe einfach immer Ja gesagt, weil mir früh bewusst war, ich habe das Beste auf der Welt gefunden. Und ich glaube, diese Souveränität, von der du sprichst, ich habe, und das sage ich wirklich völlig ohne Arroganz, und dennoch bin ich mir sehr sicher, junge Menschen vor allem, aber eigentlich alle Menschen, bis sie gefunden haben, sozusagen, sind auf der Suche. Alle Menschen sind auf der Suche nach diesem Missing Piece, nach diesem Puzzleteil, das ihr Herz erfüllt. Und du kannst da alles Mögliche versuchen reinzulegen, ne? Sei das Erfolg, sei das Geld, sei das Immobilien oder Beziehungen, wie auch immer. Es ist Jesus-shaped. Im Alten Testament lesen wir, Gott hat ein Stückchen Ewigkeit in jedes Herz gelegt. Und ich stelle mir vor, dieses Stückchen Ewigkeit, dieses Puzzleteil, das fehlt. Wir kennen das ja vielleicht vom Puzzeln, wenn du das letzte Mal gepuzzelt hast, vielleicht unter Corona. Wenn das Teil da nicht reinpasst, dann kannst du es drücken und quetschen, wie du willst, es fällt wieder raus. So denke ich auch, so bis Jesus nicht da drin ist an seinem Platz, wirst du immer suchend bleiben. Du wirst immer eine Sehnsucht tragen. Und ich habe früh einfach die Gnade erfahren, gefunden worden zu sein und zu finden. Und das hat mich sehr ruhig gemacht, weil ich schon als junger Mensch nicht mehr auf die Suche gehen musste. Ich muss nicht, dann sagen ja auch Leute so, ja, du hast dich ja gar nicht ausprobiert. Und vielleicht, ich sage nicht, dass ich auch immer mal wieder so Momente hatte, wo ich mir dachte, was für eine Scheiße, ich verpasse das Leben. Aber tief in mir drin wusste ich, ich habe gefunden. Und das hat diese Rastlosigkeit einer Zeit aus meinem Leben genommen und mich, wie du sagst, so sehr sicher oder souverän gemacht in dem, weil ich, und auch hier wieder keine Arroganz sagen soll, aber ich bin mir sicher, ich habe gefunden, wonach die Welt sucht. Und Gott sei Dank in so einem jungen Alter, dass ich einfach früh ankommen durfte. Und ich glaube, mein Balken im Auge war, dass ich, als ich jung war, oder jünger noch, sehr selbstgerecht war. Also ich habe gar nicht verstanden, dass das eine Gnade war, dass ich das erleben durfte und dass manche Menschen einfach dieser Offenbarung noch nicht begegnet sind. Und ich habe das so sehr auf mich, ich habe es richtig gemacht und dachte mir, nein, Gott hat mich gefunden und ich darf nicht selbstgerecht sein, sondern er hat mich gerecht gemacht. Und ich glaube aber so, dass diese Sicherheit schon sehr viel in mir gebaut hat und dass ich das eben auch ausstrahle. Ich finde es auch schön, was du gesagt hast, dass ich fast nicht rechtfertigen muss. Es ist echt so, ich muss dir das nicht beweisen oder irgendwie, ich muss dich nicht überzeugen und gleichzeitig bin ich tief überzeugt, dass ich habe, wonach du suchst.
Kommt auch automatisch aus dieser inneren Überzeugtheit, dieser inneren Sicherheit der Wunsch, es weiterzugeben? Ist das damit direkt verbunden?
Wenn ich wirklich glaube, ich kenne eine Botschaft, die rettet, also wirklich ehrlich rettet, also wenn wir uns bewusst machen, würden oder uns bewusst wäre, was das Kreuz bedeutet und wir es ehrlich verinnerlicht hätten. Also dieses Ich bin gerettet, ich bin erlöst fürs Leben so und darüber hinaus, dann wäre es ein Verbrechen an der Menschheit, nicht weiter davon zu erzählen. Also wenn ich wirklich meine Gegenüber liebe, dann muss ich wollen, dass sie errettet werden. Und ich glaube, was heutzutage in Anführungszeichen passiert ist, wir wollen unserem Glauben niemanden mehr aufstülpen oder das heißt mehr, wir wollen niemanden das aufzwingen, wir wollen nicht missionieren, wir wollen nicht übergriffig sein, wir wollen niemanden verletzen und so for the sake of, also so zu dem Zweck, liebevoll zu sein, nicht verurteilend zu sein, glauben wir könnten liebevoller sein als Jesus. Wenn ich mir überlege, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist, die ihn nicht kannten und die in Sünde gelebt haben, dann hat er sie geliebt und Klarheit mit ihnen gesprochen. Also Liebe kam immer mit Klarheit, Liebe kam immer mit Wahrheit. Und wir fallen halt von dieser Seite des Pferdes runter, dass wir die Wahrheit nicht mehr sprechen wollen. Wir sagen, ja, Wahrheit ist ja total subjektiv und vielleicht passt das so für dein Leben, bla bla und tralala. Aber ich liebe dich einfach, ich liebe dich genauso, wo du bist, bla bla bla. So. Und Jesus hat die Menschen auch geliebt und sie nicht so sein lassen, wie sie waren. Ich glaube, echte Liebe hat das Potenzial, hat die Kraft zu verändern. Das Kreuz hat die Kraft zu verändern. Und deswegen ist es nicht so, ich habe nicht dieses so, und du musst Jesus kennenlernen, sondern es ist eher ein Wunsch, den ich für dich auf dem Herzen habe. Ich wünschte, du würdest Jesus kennen. Dein Leben wäre reicher. Und ich glaube, das motiviert mich. Und das macht mich aber auch so in einer Art und Weise gelassen, sozusagen, es liegt nicht an mir. Und genau, Gott lädt dich ein, aber es liegt auch an dir, Ja zu sagen. Und ich kann meinen Teil dazu tun, ich kann meine Verantwortung übernehmen, das mache ich auch gerne und ich erzähle auch gerne davon. Aber at the end of the day stehst du vor Gott, at the end of the day stehe ich vor Gott. Und jeder wird selbst dem Schöpfer in die Augen gucken müssen, können, dürfen. Und das wird der Moment sein, wo ja, sich bewahrheitet, was Wahrheit ist.
Das sagt Jana Heiholder. Sie ist Influencerin, eine christliche Influencerin, die erste christliche Influencerin. Seit 10 Jahren ist sie sozusagen im Geschäft und hier heute zu Gast im Kurs Null bei Radio Horeb. Mit ihr sind wir im Gespräch über ihr Leben, über ihren Glauben, über ihr Apostolat, wenn man so will. Gleich geht's damit weiter im Kurs Null. Bleiben Sie dran, jetzt ein bisschen Musik und dann wieder Jana Heiholder, Influencerin Gottes. Open my eyes when I cannot see. When darkness falls upon me. Kurs Null bei Radio Horeb heute mit Jana Heiholder. Sie ist Influencerin im christlichen Bereich. Ein Name, der bekannt ist, weil seit 10 Jahren kennt man sie, hört man sie, besonders in den sozialen Medien. Heute ist sie hier zu Gast im Kurs Null. Mein Name ist Astrid Moskow und ich freue mich, mit ihr heute hier im Gespräch zu sein. Sie hat uns bereits von ihren Anfängen erzählt, wie es angefangen hat mit ihrer Leidenschaft für das gesprochene Wort, wie es dann sich mit dem Glauben verbunden hat, ihre ersten Erfahrungen in den sozialen Medien, wo sie Pionierarbeit geleistet hat. Und sie hat uns auch ein wenig von den inneren Beweggründen erzählt, die sie zu diesem Apostolat antreiben. Jana, wie sieht denn das Gebetsleben eines Menschen aus, der sich so in die Öffentlichkeit stellt? Wie ist Jesus für dich? Wie betest du mit ihm? Wie sprichst du mit ihm? Und ja, wo merkst du und wie merkst du, dass er dich führt, auch gerade in diesem öffentlichen Bereich?
Ich habe gerade zu Anfang des Jahres, also im Januar versuche ich das immer so zu machen, habe ich einen Post gemacht und habe geschrieben, you can't live publicly what you don't cultivate privately. Also du kannst öffentlich nicht leben, was du privat nicht kultiviert hast. Und ich sage immer wieder, wenn ich leben würde für die Bühne, dann wäre das nicht der Platz, auf dem ich sein soll. Also wer auf der Bühne sein Hauptding mit Gott erlebt, zu sagen, der ist falsch auf der Bühne. Weil die Bühne kann, muss, darf nur ein Überfluss dessen sein, was du im Inneren, im Heiligtum, so in deinem Secret Place mit deinem Herrn erlebst. Es muss aus deinem vollen Gefäß überfließen. Und das habe ich sicherlich, ganz sicherlich die letzten Jahre nicht immer richtig gemacht, sondern ich habe eigentlich viel von mir gegeben, weil ich gar keine Zeit hatte, neben Studium und Schreiben und YouTube und ich weiß nicht, ich habe locker 3 Leben in einem geführt, mich füllen zu lassen. Mir ist das natürlich schon irgendwann bewusst geworden. Ich habe gemerkt, okay, so der Sabbat ist für den Menschen gemacht sozusagen, ne? Und wir sollen nicht erst dann ruhen und dann Pause machen, wenn wir nicht mehr können, so wenn wir sondern halt eigentlich diesen Spruch, wir nicht erst dann knien, sozusagen, wenn wir nicht mehr können, sondern dass wir so knien, um weitermachen zu können, also andersherum zu sagen. Und das ist mir schon wichtig, also eine Kultur von Gebet und Anbetung in meinem Leben zu kultivieren. Ich finde das immer so witzig. Leute fragen einen immer so, ja, wenn man Gott nicht hört, wenn man fühlt sich so weit entfernt, so, was soll ich machen, um nah an Gott ranzukommen? Und dann frage ich so ganz einfache Basics, wie zum Beispiel, ja, wie schaut denn dein Bibellesen aus? Oder wie schaut denn dein Gebetsleben aus? Oder hörst du Worship oder sonst irgendwas so? Und ich habe das Gefühl, den Leuten sind diese zwei, drei Dinge, die ich jetzt genannt habe, zu einfach. Also so im Sinne von, na, nee, ich meine das jetzt, aber wie komme ich näher an sein Herz? Ich so, warte, wenn du die Basics nicht tust, brauchen wir nicht über irgendwas komplett Advancedes zu reden. Also wenn du mir die Frage stellst, wie kann ich näher an Gottes Herz kommen und gleichzeitig aber frage ich dich, wie schaut es denn aus mit Bibellesen? Sagst du, ja, die ist schon eingestaubt in der Ecke. Das geht nicht zusammen. Also du kannst nicht sagen, ich höre nicht von Gott, aber du bist nicht bereit, sein Wort zu lesen. Also du betest nicht, aber du willst von ihm hören. Und dann denke ich, okay, du musst die Demut bewahren, deine Basics gut zu tun. Du kannst ja auch nicht in den Tanzkurs gehen für Fortgeschrittene, wenn du nicht im Grundschritt Cha-Cha-Cha tanzen kannst. Also es ist ja irgendwie so, du brauchst ja ein Fundament von Glaube. Und so ist es bei mir eigentlich auch genauso unspektakulär wie wahrscheinlich bei allen anderen auch sozusagen. Aber es liegt ein Geheimnis in der Kontinuität. Es liegt ein Geheimnis darin, ist immer wieder und trotzdem zu tun. Und ich glaube, vieles, 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 vieles in meinem Glaubensleben ist ein Glaube trotzdem, ein Gebet trotzdem, ein Lobpreislied trotzdem oder obwohl, so dieses, auch wenn ich es nicht fühle, obwohl ich es gerade nicht spüre, auch wenn ich es unfair finde und sowas, ich glaube trotzdem, weil was habe ich denn für eine andere Wahl? Und das ist nämlich das Ding, so wenn du früh überzeugt bist, okay, das ist es, so I found the missing piece. Weißt du, du kannst hinlaufen und hinsuchen, also wohin du willst, du wirst nicht ankommen. Und deswegen so meine, ich glaube, mein Gebetsleben ist eines, das vielleicht durch eben Kontinuität besticht. Und das ist gar nicht unfassbar spektakulär. Ihr seid ein katholischer Sender, ne? Ja, genau. Ja, dann habe ich ja noch eine spektakuläre Neuigkeit für heute sozusagen. Ich bete auch Rosenkranz. Ja.
Wie bist du denn dazu gekommen? Du bist ja in einem freikirchlichen Bereich aufgewachsen. Deine Eltern haben dich freikirchlich gezogen. Wie bist du denn zu dieser, sag ich mal, urkatholischen Gebetsform geraten?
Witzigerweise habe ich das letzte Mal auf Instagram gesagt und dann hat irgendjemand in so eine Katholikengruppe auf WhatsApp geschrieben. Da wurde mir ein Screenshot davon geschickt, so nach dem Motto: absoluter Plot-Twist im Kirchengeschehen. Jana Heuler betet Rosenkranz. Also, nun ist es ja so, ich bin ja schon lange mit Gott unterwegs, ich bin auch schon viel am Beten. Und wenn ich jetzt zum Beispiel im Auto sitze und ich habe eine Stunde Fahrzeit vor mir und ich sage, ich würde voll gerne eine Stunde beten, so, dann fange ich an mit meinem freien Gebet und spätestens alle drei Gedanken bin ich abgeschossen. Ich will für mein Anliegen beten und ich sage dann, ja, Jesus, bla bla bla. Und irgendwie, früher oder später, erwische ich mich nach 5 Minuten, hä, warte mal, ich habe jetzt die letzten 3 Minuten über was ganz anderes nachgedacht. Es fällt mir schwer, bei der einen Sache zu bleiben, vor allem dann, wenn es Themen sind, für die ich schon 3000 Mal gebetet habe. Also Anliegen, wo ich sage, okay, ich weiß wirklich nicht mehr, was ich noch dazu sagen soll. Ich habe dir schon mein ganzes Herz ausgeschüttet und ich habe immer wieder das Gleiche und betet und betet und betet. Und dann habe ich so gemerkt in meinem Leben, dass mein Gebet nachlässt, weil ich irgendwie nicht dranbleiben kann. Ich habe dann auch schon versucht, laut zu beten, weil du kannst ja nur eine Sache gleichzeitig sagen, aber viele Sachen gleichzeitig denken. Oder ich habe angefangen, meine Gebete aufzuschreiben, weil du kannst nur eine Sache gleichzeitig schreiben, aber viele Sachen gleichzeitig denken und so weiter und so fort. Ich habe katholische Freunde und bin auch sehr beeindruckt von dem, wie die leben. Und habe halt diesen Rosenkranz gesehen und habe gesagt, ich weiß überhaupt nicht, wie man den betet. Und ich habe überhaupt 99% der Freikirchler haben keine Ahnung, wie man den Rosenkranz betet, aber ganz viel Meinung darüber. Also ganz viel Meinung, natürlich total, ist ja alles total lächerlich und Marienverehrung und blablabla bla bla und tralala. Noch nie im Leben irgendwas davon gehört, wie man diesen Rosenkranz betet. Und da habe ich mir das einfach mal erklären lassen von jemandem. Fand es dann auch auf den ersten Blick relativ kompliziert. Ist es ja aber gar nicht, wenn man sich das dreimal anguckt, hat man es auch verstanden. Und dann habe ich einfach gedacht, okay, ich probiere das mal aus. Und was den Schatz, den ich darin gefunden habe, und das ist eben meine Grundüberzeugung, die verschiedenen Konfessionen tragen Schätze und tragen Geheimnisse. Und es wäre nichts Geringeres als dämlich, nicht die Demut zu haben, voneinander zu lernen. Ich habe angefangen, diesen Rosenkranz zu beten und ich habe gemerkt, also verschiedene Dinge eigentlich. Wenn ich einen Rosenkranz bete, bin ich 40 Minuten beschäftigt. Also ich bin 40 Minuten beschäftigt, ich bin ausgerichtet im Gebet. Und mein Geist ist offen. So, also ich habe etwas, woran ich mich entlanghangle und ich bleibe 40 Minuten in einer Haltung von Anbetung. Jetzt könnte man ja sagen, ja, aber du betest ja gar nicht deine eigenen Anliegen. Ist ja voll blöd. Ist ja ein voll vorgefertigter Text, ne? Und da habe ich auch drüber nachgedacht und habe gedacht, okay, Nummer eins, ist es Gott nur wert, Zeit mit ihm zu verbringen, wenn ich meine eigenen Anliegen vor ihn bringe? Also ist es nur dann Gebet und würdig, sozusagen getan zu werden, wenn ich ihm jetzt sage, was ich schon wieder brauche? Oder sage, wenn es sich konstant um mich dreht, ich glaube eh, dass wir eine Zeit sind, die sich viel zu viel um sich selbst dreht. Ne? Also das war mein Ernst, okay, hat es nur dann wert, wenn es meine eigenen Anliegen sind? Und Nummer zwei habe ich gedacht, okay, krass, es gibt ja so viele Gebete, zum Beispiel auch die Psalmen oder auch Gebete von Geistlichen, das sind Menschen, die ihr ganzes Leben im Gebet verbracht haben oder in irgendeiner geistlichen Exerzitie sozusagen und die ihr ganzes Leben damit verbracht haben, dem Herrn näher zu kommen. Was für ein krasser Schatz, wenn ich ihren Reichtum nehmen darf und auf dem weiter aufbauen darf. Also was für ein Schatz, wenn ich mir Worte leihen kann von Menschen, die schon lange, lange, lange vor mir gebetet haben und mir Worte leihen kann in Momenten, wo ich auch keine Worte habe. Zum Beispiel das Vaterunser. Das Vaterunser ist ein prima Beispiel für so ein kontemplatives Gebet sozusagen. Ne? Wenn du nicht mehr weißt, dass du beten kannst, dann bete mal 10 Vaterunser und ich verspreche dir, es verändert was in der geistlichen Welt. Und dann ist es ja so, ein Rosenkranz ist ja, wenn du einen ganzen Rosenkranz betest, sind ja 5 von diesen Abschnitten sozusagen. Und nach jedem Abschnitt, das ist ja nicht in jedem Rosenkranz, kommt ja dieses Oh mein Jesus. Und ich habe von diesem Oh mein Jesus, diesen Part habe ich mir genommen und mache diesen Part zu meinem freien Gebet. Also ich habe dann ja eine Rosenkranzrunde gebetet sagen und dann kommt Oh mein Jesus. Und dann fange ich wieder von vorne an, Vater unser, blablabla und tralala. Wenn ich 5-mal Oh mein Jesus bete mit meinem freien Gebet, also das darf ich dann ja selbst füllen, dann merke ich, es verändert sich was. Mein erstes Oh mein Jesus ist ganz anders als mein letztes Oh mein Jesus. Und ich glaube, ich bin tief überzeugt, es ist unmöglich, dass wir beten und nichts passiert. Manchmal bete ich auch und sage, okay, wenn das nicht passiert, dann verändere wenigstens in Anführungszeichen mein Herz. Und ist es nicht genau das, worum es Gott geht, unsere Herzen zu verändern? Und ich habe so einen Schatz und so einen Reichtum im Rosenkranz gefunden oder in diesen kontemplativen Gebeten oder darin, mir Gebete, mir Worte von anderen zu leihen, weil es mir hilft, meinen Geist zu öffnen, weil es mir hilft, konzentriert in der oder ja, einfach präsent in der Gegenwart zu bleiben. Und wenn ich mich mit Katholiken unterhalte, dann sagen die mir häufig sozusagen, für die ist der Rosenkranz so, man könnte sagen, ja, die leiern das einfach nur runter. Aber sozusagen, das ist schon so verinnerlicht, dass die das zwar vor sich hin murmeln sozusagen, aber es geht eigentlich gar nicht mehr um die Worte, sondern es geht wirklich eigentlich um dieses Offensein im Geist. Und ja, das mache ich auch als Freikirchlerin.
Das zeugt einmal von deiner Offenheit, die sich auch wirklich auch oft zeigt. Auch in den Interviews sprichst du von den Schätzen, die du in anderen Konfessionen entdeckst und hast auch einmal gesagt, dass du es magst, mit Menschen zusammen zu sein, von denen du das Gefühl hast, dass du an sie heranwachsen kannst, dass sie dich herausfordern und dass du auch gerne selbst so ein Mensch sein möchtest, zu dem andere hinwachsen können, weil du ihnen etwas mehr mitgeben kannst für ihr Leben, was wertvoll ist und kostbar. Du hast eben auch gesagt, du hast in den letzten Jahren ein Leben für 3 geführt. Du hast Medizin studiert, neben deiner ganzen öffentlichen Tätigkeit, deinem Influencer-Dasein. Und du hast natürlich auch ein Privatleben geführt. Jana, wie hast du das alles unter einen Hut bekommen? Das ist eine ganz profane Frage, aber deine Woche scheint mehr als 40 Stunden zu haben. Wie hast du das gepackt, tatsächlich so viel, ein so lern- und zeitintensives Studium, eine solche Präsenz zu zeigen, auch in der Öffentlichkeit und dann eben auch das Private, das Spirituelle zu bedienen?
Ja, auch das ist eine hervorragende Frage. Und ich könnte so viel dazu sagen, ist unfassbar. Weil ich glaube, dass ich auch gerade als junger Mensch von vielen anderen angesehen und beneidet wurde. So das Leben, was ich hatte, die Bühnen und die YouTube-Videos und die, keine Ahnung, das professionelle Herren-Make-up oder keine Ahnung, so you name it, egal was, oder die Follower. Ich habe immer, wenn mich Leute beneidet haben, ich habe gewusst und es auch gesagt, du kannst das zwar sehen und beneiden und gerne haben wollen, würden sagen, aber du wärst nicht bereit, den Weg zu gehen. Du wärst nicht bereit, den Preis zu zahlen, den es kostet. Auch generell unsere Generation, diese junge Generation, die Jugend, die jetzt nachkommt, wenn die prophetische Worte auf ihr Leben gelegt bekommen, ne, da würde ich wirklich mit aufpassen. Also einerseits kann das total ermutigen. Auf der anderen Seite fallen wir runter von diesem Gedanken, okay, es muss heute passieren. Aber wenn du in die Bibel guckst, es ist ein hochgeistliches Prinzip, dass Menschen ganz viel Geduld mit sich brachten sozusagen, ganz viele Jahre lebten und auch ganz viel im Dazwischen passiert, was gar nichts mit der Berufung zu tun hat oder mit dem prophetischen Wort oder sonst irgendwas. Ne? Und diese Bereitschaft, etwas zu werden, die fehlt uns. Wir wollen alle sein, groß und bekannt und alles Mögliche, aber wir sind nicht bereit, es zu werden. Und ich hatte, was ich glaube, was mir auf dem ganzen Weg bewusst war, und ist, war der Preis, den ich bezahlt habe. Also klar, Jesus hat einen Riesenpreis für mich bezahlt, das ist absolut hundertprozentig klar und mir total bewusst. Und gleichzeitig weiß ich, es hat mich sehr viel gekostet. Weil du kannst auf der einen Seite sehen, okay, eine Riesenveranstaltung, Jana steht auf der Bühne, mega cool, ich würde da auch gerne sein. Was du aber nicht weißt, Montag bis Freitag habe ich Medizin studiert, habe mich richtig bemüht, weil ich ja am Wochenende keine Zeit habe zu lernen. Das heißt, ich muss auf jeden Fall Montag bis Freitag meinen Stuff fertig bekommen. Das heißt, ich habe keine Zeit, mich am Montagnachmittag mit irgendeiner Uni-Kollegin zu treffen. Ich habe also keine Zeit, wirklich Beziehung zu bauen mit meinen Kommilitoninnen. Ich habe eigentlich keine Freunde aus der Uni-Zeit. Am Freitag gehe ich dann schon mit dem Koffer in die Uni und dann rollen schon alle wieder mit den Augen und denken, ja, was denkt die eigentlich, wer die ist? So nach dem Motto. Am Freitag nach der Uni gehe ich dann zum Bahnhof und fahre alleine nach Buxtehude, sei es 5 Stunden, ich bin da im Zug. Dann komme ich da an, dann bin ich da ja die Person, auf die alle gewartet haben, in Anführungszeichen. Dann bin ich aber zum Beispiel beim Abendessen und beantworte die immer gleichen Fragen von Menschen, die ich ja gar nicht kenne. Bin dann alleine im Hotelzimmer, bin alleine am Frühstück und dann komme ich auf die Veranstaltung, alle wollen wieder was von mir und nach dieser Veranstaltung sitze ich wieder alleine im Zug, fahre alleine die 12.000 Stunden zurück nach Münster in dem Falle, komme an in meiner Wohnung, bin alleine und am Montag gehe ich wieder los in die Uni. Und natürlich ist auch voll viel Raum für Zweifel und für all diese möglichen Sachen. Das heißt, realistischerweise gab es einen ganz großen Teil, den ich nicht besonders gut leben konnte. Das waren eben Privatleben oder Freundschaften oder Beziehungen. Das hat auf jeden Fall mega gelitten und es musste priorisiert werden. Und ich glaube halt, so wie es von außen aussieht, das ist halt viel zu glanzvoll. Also so ist es nicht nur gewesen. Und es wäre auch völlig delusional zu sagen, ja, ich habe das alles unter einen Hut bekommen, sondern nein, meine Seele hat gelitten. So mein Herz, mein Jana-Sein hat gelitten zu einem Preis, sozusagen, den ich auch immer wieder bereit wäre zu bezahlen. Aber auch das, ich komme zurück auf das, was wir vor ein paar Minuten schon mal gesagt haben, dieses göttliche Erwählung. Ich glaube schon, dass Gott sich auch jemanden ausgesucht hat, von dem er wusste, so, du wirst mich immer noch lieben. So, du wirst immer, dein Ja wird immer noch stehen. Und trotzdem hat es manchmal echt krass viel gekostet. Und dann sagen Leute, ja, aber du hast das ja auch ausgesucht, du hast ja auch Ja dazu gesagt, du hättest auch jederzeit Nein sagen können und so. Und das würde ich sagen, weiß ich ehrlicherweise nicht so genau, weil ich habe das ja nicht geplant. Und ich würde eigentlich sagen, ich habe bestmöglich oder so gut ich kann reagiert auf die Dinge, die mir entgegengekommen sind. Also ich habe eigentlich auch was sehr so, okay, einfach was Reagierendes vielleicht mehr als aktiv sich die Türen öffnen. Deswegen, ich bin unfassbar dankbar und ich glaube, ich habe ein sehr privilegiertes Leben geführt und würde es auch nicht missen wollen und gleichzeitig bin ich mir absolut bewusst den Preis, den ich bezahlt habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel schaue, 10 Jahre sind vorbei und ich unterhalte mich mit den Leuten, die so, oh, ich hätte auch gerne dieses Leben, so, ich schaue mich zum Beispiel um und alle meine Freundinnen sind verheiratet. Also wir sind jetzt Mitte 20, die sind verheiratet, die sind in einer Gemeinde verwurzelt, die haben ihre Wohnung, die haben ihren 9-to-5, die haben ein ganz anderes Leben geführt und die haben in dieser Zeit, in diesen 10 Jahren, wo ich anderes gemacht habe, auch ganz anderes ihre Wurzeln setzen können. Und das, jetzt kann ich auch da sitzen und sagen, boah, ich beneide das und ich hätte das gerne und so weiter und so fort. Aber ich muss wissen, okay, Gott hat mich anders gesetzt und in seinen Seasons läuft mein Leben anders, aber auch weiter.
In dem, was du sagst, scheint sowohl Schmerz als auch Schönheit auf. Danke für deine Ehrlichkeit, denn das ist tatsächlich etwas, was der Welt manchmal wirklich fehlt. Wir sehen die schöne Hülle und wir suchen sie auch, die schöne Hülle, und wollen eigentlich gar nicht genau wissen, was dahinter steht. Aber im Letzten ist es dann eben auch das, was auch die Menschen, die vielleicht nicht auf der Bühne stehen, auch da gibt es diese Seite, dass wir uns einfach auf das einlassen müssen, für das wir uns entschieden haben. Und du hast diese Entscheidung gefällt, du hast sie gelebt und du hast damit unsagbar viele Menschen einfach erreicht. Das Leben, für das du dich entschieden hast, Jana, ist kein einfaches und du stehst auch immer noch am Anfang dieses Lebens mit 25 Jahren. Du scheinst dem auch treu bleiben zu wollen. Wie denkst du das jetzt zu ordnen in der Zukunft? Du hast dein Medizinstudium abgeschlossen, wirst du als Ärztin arbeiten. Wo legst du deine Schwerpunkte hin und wo denkst du, stellt Gott dich jetzt in der nächsten Zeit hin?
So eine hervorragende Frage, eine fantastische Frage. Du bist eine gute Fragestellerin. Also, das ist eine Sache, die mich sehr beschäftigt hat. Ich habe ja auch nach meinem Studium ein halbes Jahr Pause gemacht und eigentlich war ich viel mit Gott mit dieser Frage unterwegs, was hast du für mich? Weil ich glaube, ich bin gerufen und gesetzt, Pionierin zu sein und letztendlich, wenn Gott uns eine Aufgabe gibt, dann sollten wir ja eigentlich gerne wollen, dass wir die Aufgabe irgendwann auch erledigt haben. Ich glaube, was passiert, das ist eigentlich phänomenal, dass es so ist, ist, wir werden komfortabel in unseren Aufgaben. Also wir haben, wenn ich mich an das Anfang unseres Gesprächs zurück besinne sozusagen, haben wir gesagt, okay, es war auch am Anfang schwierig, mit Jana glaubt, Aber irgendwann wurde das ja zu einer erfolgreichen Sache. Ne? Also irgendwann hat sich das etabliert und das war mal, irgendwann wurde das, was mich am Anfang gruselte, meine Komfortzone. Ich war so, okay, ja, das mache ich halt jetzt. Ja, na klar. Und dann zu checken, also die letzten 2 Jahre wusste ich eigentlich, okay, meine Aufgabe ist erledigt. Ich war Pionierin, der Weg ist frei, es sind sehr, sehr viele nachgekommen und ich bin keine Siedlerin, ich bin Pionierin. Ich habe pioniert und es haben Menschen jetzt gesiedelt und das ist gut, meine Aufgabe ist getan. Und ich glaube, ich musste das erstmal so verstehen, so dieses, okay, ich bin jetzt nicht, also dass ich jetzt das Gefühl habe, ich habe keine Vision mehr hierfür, sozusagen, ist nicht ein Scheitern, sondern ein It's done. So, und jetzt frage ich eigentlich Gott, okay, was ist denn das Nächste? Wo setzt du mich denn als Nächstes hin? Weil ich will hier gar nicht bequem werden. Also das ist meine Komfortzone und ja, ich bin jetzt immer noch Influencerin und so, aber das ist ja, also das ist einfach nicht, das ist nicht das, ich sage jetzt mal der Mantel auf meinem Leben. Ist auch völlig legitim, wenn andere was machen. Es ist ja gut, es sollen ja Leute siedeln und das weiter bebauen und so weiter und so fort. Da habe ich auch gefragt, okay, was willst du eigentlich? Was hast du mit mir vor? Ich kann jetzt auch noch ein 8. und 9. und 10. Buch schreiben, aber ich glaube, es braucht Zeiten von Intimität auch, so von Kultivieren, um dann überhaupt wieder etwas zu sagen zu haben. Ne, also ich bin jetzt, ich habe jetzt ein eigenes Zuhause, ich bin umgezogen, so lebe jetzt gerade auch ein bisschen mehr Alltag vielleicht in meiner Promotion, in meinem Beruf. Und gleichzeitig natürlich auch die Frage, so zum Beispiel ein Gedanke, der mich momentan sehr umtreibt, ist, ich habe zum Ende des letzten Jahres habe ich so spontan mal ein paar Videos gemacht auf den sozialen Medien, wo ich so kontroverse Meinungen geäußert habe. Das hat sehr viel Aufmerksamkeit erregt und ich habe mich gefragt, warum. Weil ich glaube eigentlich, dass das alles Themen und Gedanken sind. Es ging zum Beispiel um die Frage nach Gendern oder generell das ganze Sexualitätsthema und so. Und ich habe mich dann gefragt, was ist eigentlich die öffentliche Meinung? Also früher hat man gesagt, okay, das, was die, weiß nicht, die Zeit oder die Süddeutsche schreibt, oder das ist halt irgendwie die öffentliche Meinung. Aber heute, wenn du jetzt jemanden auf der Straße fragst, ja, was glaubst du, was ist eine Frau? Dann sagen die, ja, alles, was jetzt Frau fühlt, bla bla, das ist die öffentliche Meinung. Und dann setzt du dich mit der gleichen Person an den Küchentisch ins Private und auf einmal ist die Meinung eine andere. Also ich glaube, ein Großteil der Menschen hat noch immer konservative Meinungen. Es traut sich aber kein Mensch mehr, das zu sagen. Auch in der christlichen Bubble nicht. Also die Christenbubble, sage ich jetzt mal so, an Influencern, die bedient sich ja auch nur noch selbst. Also das ist super und das ist ermutigend und das ist Hammer und danke. Danke für eure Ermutigung, danke für den Bibelvers, danke für eure Gebetszeiten, wirklich danke. Und gleichzeitig, nicht aber, sondern und es hat keine Relevanz für die Welt außerhalb. Keinerlei. Das erreicht die gar nicht. Der Algorithmus erreicht es überhaupt nicht. Niemand kommt auf eure Seite und ist davon irgendwie getriggert oder sagt, ah, so, sondern, also ich will nicht sagen niemand, aber es bedient eben selbst die eigene Bubble und bestärkt sich selbst. Das heißt, wenn ich zurückdenke, sage, okay, ich war die Erste, die pioniert hat, in christlichen Influencer sein. Jetzt gibt es ganz viele christliche Influencer, aber was machen die? Und da bin ich, wie gesagt, auch dankbar für. Die bedienen die Christen. So, ne? Aber die haben damit abgeschlossen, dass die da draußen eh nicht checken, was die hier machen, sozusagen, ne? Und wir jetzt einfach die Christen ermutigen im Christsein. Das finde ich auch gut. Aber ich frage mich, ob es nicht an der Zeit ist, sozusagen, als Christen auch gesellschaftsrelevant zu sein. Also gesellschaftliche Meinung mitzuprägen. Das gibt es in den USA, gibt es eigentlich viel mehr, so politische Kommentatoren, Kommentatoren, keine Ahnung, gibt es viel mehr, die halt ihre Meinung äußern sozusagen. Und ich glaube halt, dass man aus christlichen Grundhaltungen heraus auch soziale und gesellschaftliche Normen und Werte argumentieren kann, ohne dass man immer den Namen Jesus sagt und immer sagt, ja, und das Kreuz und ansonsten bist du verdammt und die Hölle und sonst was, sondern so meine Grundhaltung vom Leben kommt ja von meinem Fundament aus Glaube und ich bin trotzdem in der Lage, mich gesamtgesellschaftlich zu positionieren. Und da frage ich mich jetzt nicht, also du gefragt hast, ob wie es in der Zukunft aussieht, ich frage mich nicht, ob das eine neue Rolle ist, sozusagen, in die ich eintrete und wo mir das Gleiche widerfahren wird wie vor ein paar Jahren, sozusagen, ich werde gehatet und ich werde gebasht und Leute finden mich ganz scheiße und wie kann man eigentlich nur und so weiter und so fort. Und ich frage mich aber, ob es nicht in 5 Jahren dann genauso sein wird wie damals, dass auf einmal sagen, sich wieder mehr Menschen getraut haben, mehr Menschen aufspringen auf den Zug und mehr Menschen ihre Meinung sagen oder ihre Gedanken äußern, auch in einem öffentlichen Raum sozusagen, was ihre private Meinung ist. Deswegen, also das ist für mich jetzt gerade so eine Perspektivenfrage, könnte das kommen oder sollte das nicht kommen?
Es klingt auf jeden Fall nach einem total zeitgemäßen und auch das zeitfordernden Projekt, das möglicherweise vor dir liegt. Jana, hab einen ganz herzlichen Dank für deine Offenheit, mit der du über dein Leben, dein bisheriges Leben, über auch die Nöte, die schweren Seiten und die schönen Seiten deines Influencer-Daseins, deiner Pionierarbeit gesprochen hast. Danke aber auch, dass du uns schon einen Ausblick gegeben hast, was uns vielleicht noch von dir erwartet. Das war Jana Haiholder. Sie war im Gespräch hier im Kurs Null über ihr Leben, über ihren Glauben, über ihr Apostolat, Influencer-Dasein und vielleicht jetzt darüber hinaus noch etwas mehr. Wir werden es sehen und wir verfolgen es. Wenn Sie wollen, können Sie gerne Informationen und auch die Links zu Büchern und zu Ihrem Internetauftritt kriegen auf unserer Internetseite unter www.horeb.org. Da habe ich für Sie alle Informationen im Programm-Infofeld zur Sendung hinterlegt. Außerdem können Sie auch in unserem Podcast-Angebot dieses Gespräch herunterladen, kostenlos und sich natürlich noch einmal anhören und es auch weitergeben, wenn Sie möchten. Und jetzt, bevor wir ganz zum Ende unserer Sendung kommen, Jana, danke nochmal für deine Zeit. Darf ich dich bitten, magst du beten für die Menschen, die jetzt hier mit zuhören, für die ganzen Christen, damit auch bei uns, dass bei uns allen die Bereitschaft wächst, aus der Bubble rauszutreten, in die Welt, in die Begegnung und wirklich auch das Apostolat, dass du uns vielleicht auch pioniermäßig ein bisschen voranschreitest, Jesus hinterher, auch diesen Weg mitzugehen.
Sehr gerne. Erstmal herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte, Astrid. Du hast wirklich sehr, sehr gute Fragen gestellt. Das will ich dir mal feedbacken an dieser Stelle. Und du hast eine sehr angenehme Stimme. Also an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr könnt euch glücklich schätzen mit Astrid. Und dann bete ich sehr, sehr gerne noch. Vater, ich danke dir, dass du dein Jahr über unser Leben so ausgegossen hast, dass wir wissen, dass in Christus das vollkommene Jahr Wirklichkeit geworden ist. Du bist nicht Ja und Nein zugleich, du bist kein Vielleicht, du hast dich voll und ganz für uns entschieden. Und ich bitte dich, dass dieses Jahr, das über unserem Leben steht von dir, dass das etwas in unserem Herzen bewegt, in unserem Leben verändert, dass wir aus der Fülle wirklich Ja zu dir sagen können, dass wir nichts zurückhalten, keinen Bereich und kein Zweifel in einem Vielleicht hält, sondern dass wir erkennen dürfen, wie würdig du es bist, dass wir dir Ja sagen und auch verstehen lernen, dass du wirklich das Beste für uns vorhast und dass wenn du bereit warst, uns alles zu geben, dass wir keinen kleinen Teil von dir zurückhalten sollten. Ja. Ich glaube wirklich, dass du das Leben in Fülle für uns hast und ich bete ganz konkret für alle, die jetzt gerade zuhören, für jeden Einzelnen, ob sie gerade im Auto sind oder zu Hause, was auch immer sie bewegt. Du hast gesagt, dein Joch ist leicht. Und ich bete wirklich, dass du dich offenbarst als derjenige, der unsere Lasten trägt, der unsere Krankheiten nimmt, der unsere Sorgen nimmt, der uns versorgt, der uns wirklich sieht, der sich kümmert, dem wir nicht egal sind. Ich bete für Heilung auch von familiären Verhältnissen, ganz konkret für Restoration. Ich glaube, es gibt nichts, was das Kreuz nicht bezahlt hat. Ich bete für Vergebung, für Versöhnung, für neue Visionen, für klare Gedanken, für neues Feuer und eine Leidenschaft. Ja, ich bete wirklich, dass wir zu Menschen werden, die von dir weitererzählen wollen, die deine Liebe wirklich repräsentieren. Ich habe gerade so den Gedanken gehabt, es gibt so einen Satz, der mich sehr bewegt. You reflect what you gaze at. Das heißt, du reflektierst das, was du anstarrst, sozusagen dem, wo du dich hinwendest. Und so ist es so, wenn wir in die Sonne blicken, dann ist so dieses Gold von der Sonne auf unseren Gesichtern. Und das schreibst du auch in den Psalmen, so die dich anschauen, so deren Augen, deren Angesicht wird leuchten. Und ich bitte dich wirklich, dass wir zu Menschen werden, die so viel Zeit in deiner Herrlichkeit verbringen, dass wir von deiner Herrlichkeit so ausstrahlen, radianten und leuchten in die Welt, dass wir gesellschaftsrelevant sind mit unserem Tun. Weil du so krass relevant bist für uns als Gesellschaft, für uns als Menschen. Ich danke dir, dass du schon alles getan hast und dass wir uns deines Sieges so sicher sein dürfen. Dieser Ehre für alle Zeit. Amen.
Amen. Ein ganz herzlichen Dank dir, Jana Haiholder. Deine Zeit, dein Gebet, dein Zeugnis, das du uns geschenkt hast hier heute in der Sendung. Wir wünschen dir von ganzem Herzen, ich wünsche dir von ganzem Herzen Gottes Segen für alles, was jetzt vor dir liegt. Danke für das, was du auch bereits getan hast. Und damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, geht unsere Sendung heute zu Ende. Das war der Kurs Null bei Radio Horeb. Ich wünsche Ihnen noch viel Freude mit dem weiteren Programm bei uns und freue mich auf ein nächstes Mal im Kurs Null oder im Laufe des Programms der nächsten Woche. Alles Gute, Gottes Segen. Ich bin Astrid Mooskopf. Sie hören Radio Horeb, Leben mit Gott.